Im Frühjahr 2011 gingen die Menschen in der gesamten arabischen Welt auf die Straße. Sie träumten von Würde, Gerechtigkeit und Wohlstand. Was ist 10 Jahre später aus diesen Träumen geworden? Antwort auf diese Frage sucht Michael Richter in der Arte-Dokumentation »Das Erbe des arabischen Frühlings zwischen Aufbruch und Chaos«. Und Michael Richter begrüße ich nun am Telefon. Hallo, Herr Richter.
Guten Tag, Frau Sippel.
Am 17. Dezember 2010 verbrannte sich der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi selbst. Braucht es solch scheinbar singulären Ereignisse als auslösendes Moment für die darauf folgenden Entwicklungen im arabischen Frühling?
Ich weiß nicht, ob es nicht auch andere Ereignisse gegeben hätte, die eine Revolution wie in Tunesien ausgelöst hätten. Also Tatsache ist, dass die Selbstverbrennung von Mohamed Bouazizi einen riesigen Nachhall sofort in Tunesien gefunden hat. Also nicht nur in Sidi Bouzid selbst, einer kleinen Provinzstadt 200 Kilometer von Tunis entfernt, sondern in Tunis selbst, der Hauptstadt. Und zwar haben eben nicht nur arbeitslose Jugendliche oder die arme Landbevölkerung gegen das Regime protestiert, sondern auch die Mittelschichten sind auf die Straße gegangen in Tunesien und haben sich eben solidarisiert mit den Armen auf dem Land, die eben keinen Job haben, kaum genug Geld haben, um zu überleben. Und diese Wechselwirkung und diese geballte Macht von der Straße hat eben dazu beigetragen, das Regime zu beseitigen. Und dazu hat eben auch sehr stark beigetragen die Rolle der sozialen Medien, die über die eben sehr schnell transportiert wurde, was wo in dem Land passiert ist. Und das ist eigentlich so das Besondere des arabischen Frühlings, dass eben die sozialen Medien, dass darüber eben sehr schnell nicht nur in Tunesien, sondern beispielsweise auch in Ägypten oder auf der arabischen Halbinsel, man wusste, was da gerade passiert in Tunis und sich eben viele Menschen damit auch identifizieren konnten und dann auch weitere Aufstände ausgelöst wurden.
Die Journalistin Kim Gatters sagt in ihrem Film, wir wünschen uns alle das Gleiche, Würde, Gerechtigkeit, Brot auf dem Tisch. Das klingt jetzt erstmal nicht nach viel. Was steckt denn dahinter?
Ja, das ist tatsächlich der Schlachtruf des arabischen Frühlings oder der Menschen in dieser Zeit gewesen, in vielen arabischen Ländern. Ja, und es zeigt eben, woran es mangelt. Würde bedeutet eben Respekt vor den Menschen, die in diesen autoritären Regimen, die es eben flächendeckend damals gegeben hat in der arabischen Welt, denen dieser Respekt eben nicht entgegengebracht wurde. Und dann eben wirtschaftliche, welche Perspektiven habe ich als junger Mensch in arabischen Ländern, wenn ich zwar zur Schule gegangen bin, vielleicht sogar studieren konnte, aber dann überhaupt keine Chance habe, einen entsprechenden Job zu bekommen. Diese große Frustration hat eben dazu geführt, dass eben in vielen Ländern viele Menschen bereit waren, auf die Straße zu gehen und auch ihr Leben zu riskieren, um eben diese grundlegenden Forderungen Nachdruck zu verleihen und zu sagen, ja, so, das ist das, was wir wollen und was wir brauchen.
In Tunesien verlässt Ben Ali am 14. Januar 2011, nur 3 Wochen nach der Selbstverbrennung von Bouazizi, das Land. Und auch in Ägypten räumt Hosni Mubarak das Feld. Ist danach in den Ländern so eine Art Machtvakuum entstanden?
Ich weiß nicht, ob man von Machtvakuum sprechen kann. Also was passiert ist, ist natürlich, die autoritären Regime in Tunesien oder in Ägypten sind innerhalb weniger Wochen tatsächlich beseitigt worden. Und es war eben tatsächlich sehr unklar, was danach passieren würde, weil gewaltsame Umstürze haben eben auch die Eigenschaft, dass eben unklar ist, was danach passiert und wer danach ans Ruder kommt. Und es sind ja auch ganz unterschiedliche Dinge passiert. In Ägypten etwa hat eben das Militär, was sowieso im Hintergrund immer auch mit die Fäden gezogen hat, auch unter Mubarak, hat eben die Interimsregierung übernommen, während in Tunesien tatsächlich eben lange unklar war, was würde denn eigentlich passieren und sich dann erst im Laufe von Monaten eben eine Bewegung gebildet hat, die dann eben dafür gesorgt hat, dass Wahlen stattfinden können und so weiter.
Nach einer Phase der revolutionären Euphorie folgte schnell in den meisten Ländern Ernüchterung. Was ist, wie im Titel Ihres Films angedeutet ist, das Erbe des arabischen Frühlings? Haben wir nun den arabischen Herbst?
Ja, das ist tatsächlich so ein Bon mot, was man immer wieder trifft, wenn man mit Menschen spricht, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die auch vor allem dort leben. Also um zum Beispiel auch Kim Gatters nochmal zu zitieren, aber auch andere Intellektuelle in Libanon oder in Irak oder in Tunesien, da wird es tatsächlich die Rede vom arabischen Frühling eher mit Skepsis gesehen, also nicht nur, weil man eben die Assoziation hat, ja, arabischer Herbst, arabischer Winter, also sind wir in einer ganz düsteren Epoche jetzt gerade, nach diesem hoffnungsvollen Aufbruch, aber auch, weil der arabische Frühling ja so in der Form es denn nie gegeben hat, sondern das ist ja schon eine Sicht sehr von außen und von Europa aus. Und man muss wirklich sehr genau hinschauen und sich die einzelnen Länder anschauen. Also was in Tunesien geschehen ist, hat wenig damit zu tun, was in Libyen oder in Ägypten oder in Jemen passiert ist. Also da hat es jeweils unterschiedliche Entwicklungen gegeben oder als Extrembeispiel Syrien, wo wir bis heute einen Krieg haben, viele Millionen Vertriebene, viele Millionen Flüchtlinge, die es halt bis zu uns verschlagen hat und die nicht in ihre Heimat zurück können.
Wie oft werden aus Bürgerkriegen Stellvertreterkriege? In diesem Fall waren es vor allen Dingen Russland und die Türkei, die versuchten, ihren Einflussbereich zu erweitern. Ist das ein weiterer Grund für die negative Entwicklung in den Ländern oder in vielen Ländern?
Ja, also es ist natürlich so, dass wir einerseits eine Dynamik haben, die in jedem Land verschieden ist. Wenn ich mir anschaue, was ist in Libyen passiert, was ist in Syrien passiert, was ist im Jemen passiert, das sind halt, um jetzt diese drei großen Kriegsschauplätze zu nennen, das ist halt jeweils unterschiedlich gewesen. Gemeinsam haben aber diese Länder, dass eben sehr schnell internationale Mächte eingegriffen haben. Also zunächst in Libyen beispielsweise auch die Europäer, also Großbritannien, Frankreich, Italien im Verbund mit den USA haben ja erreicht, dass die Aufständischen gegen Gaddafi sich durchgesetzt haben. In Syrien ist es dann sehr schnell der Iran, aber auch Russland und die Türkei gewesen, die sich engagiert haben und die aus diesem Bürgerkrieg oder Krieg gegen Assad, gegen sein eigenes Volk, um präziser zu sein, dann eben einen internationalen Krieg gemacht haben. Und in Jemen haben wir eine vergleichbare Geschichte, wo eben auf der einen Seite Saudi-Arabien steht und auf der anderen Seite Katar und Iran. Also da sieht man, dass aus diesen Konflikten, die in einem Land stattfinden, auf einmal internationale Konflikte werden und da viel stärker das Schicksal der Menschen bestimmen, als es wenn es nur in diese innere Dynamik gegeben hätte.
Das einzige Land, in dem wirklich positive Früchte auch 10 Jahre später noch zu sehen sind nach der ganzen Entwicklung, ist Tunesien. Warum gerade Tunesien? Woran liegt das?
Ein Aspekt ist ganz sicher die Stärke der Zivilgesellschaft in Tunesien. Also im Gegensatz zu vielen anderen arabischen Ländern gibt es in Tunesien eine relativ starke Mittelschicht, die gebildet ist, die viele Kontakte auch nach Europa, vor allem Frankreich, hat und die ein echter politischer Faktor ist. Und in der Zeit der großen Krise zwischen 2013 und 2015, als es zum Beispiel eben in Ägypten, als sich dann letztlich Assisi und das Militär gegen die Revolutionäre durchgesetzt haben, ist es eben in Tunesien anders gelaufen. In Tunesien hat es auch ähnliche Versuche gegeben, die Revolution wieder zu beseitigen. Aber da sind eben die Mittelschichten wieder auf die Straße gegangen, besonders die Frauen, und haben sich dagegen gewehrt, dass die Errungenschaften der Revolution beseitigt werden. Und das ist eben tatsächlich dort gelungen. Und man hat ja an der Bildung des tunesischen Quartetts, also an dem Zusammenschluss von wesentlichen Treibern der Zivilgesellschaft, also Arbeitgeber, Gewerkschaften, Menschenrechtler und Anwaltskammern, die haben sich ja dann zusammengetan und gesagt, wir lassen uns das nicht mehr nehmen, was wir jetzt erkämpft haben. Und haben sich dann letztlich durchgesetzt und die wurden ja dann auch mit dem Friedensnobelpreis 2015 belohnt.
Sehen Sie Chancen für einen neuen arabischen Frühling?
Ich glaube ja, dass der arabische Frühling weder 2010/11 unbedingt angefangen hat, noch jemals beendet wurde. Ich glaube, dass die Dynamik, also die Aufstände gegen repressive Strukturen, gegen Korruption, gegen wirtschaftliche Stagnation, die hat es schon vorher gegeben. Die waren dann 2011 letztlich erstmals erfolgreich. Und die gibt es immer wieder. Also wenn man sich anschaut, den Irak oder Libanon in den letzten Jahren oder jetzt eben Sudan im vergangenen Jahr, wo es eben gelungen ist, ein Regime zu stürzen, dann sieht man, dass die sozialen Strukturen, die wirtschaftlichen Bedingungen in diesen Ländern eben unverändert sind und dass deswegen der Druck für eine Veränderung einfach eigentlich unverändert groß ist. Und die Frage ist eher, wie reagieren die staatlichen Strukturen? Wie gelingt es zum Beispiel in einem völlig kaputten Land wie dem Libanon trotzdem noch Veränderungen herbeizuführen. Dafür kämpfen viele Menschen dort verzweifelt und seit langer Zeit, und sie haben bisher keinen Erfolg gehabt. Und das ist eher der Punkt. Also die wirtschaftlich schlechte Situation oder die Korruption ist so stark, und dagegen zu kämpfen und immer weiterzumachen, das ist im Grunde genommen, finde ich, eine Aufgabe der Menschen dort, ist leicht gesagt von hier aus. Und wir können sie von Europa aus unterstützen, oder wir sollten das tun, denke ich, um eben langfristig Veränderungen herbeizuführen.
In jedem Fall ein schwieriges Erbe. Arte zeigt die zweiteilige Dokumentation am Dienstag, den 11. Mai ab 20:15 Uhr. Michael Richter, ich danke fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.